Ja, danke schön, Wolfgang, für die Moderation. Du hast mehrfach das Wort genannt, um das es heute gehen soll, bereit, bereit sein, vorbereitet sein. Das kennen wir ja, dass wir uns vorbereiten müssen. Ne? Wenn wir Geburtstag feiern, wenn wir Gäste einladen, dann müssen wir uns vorbereiten. Erst recht, wenn wir Hochzeit feiern, das ist nochmal eine viel größere Vorbereitung. Oder wenn wir in den Urlaub fahren, dann muss der Koffer gepackt werden, alles muss vorbereitet werden. Am heutigen Ewigkeitssonntag werden wir gefragt, ob wir bereit sind. Bereit für den jüngsten Tag. Gut, das Wort jüngster Tag kommt in der Bibel nicht vor, aber die Sache, die Überzeugung, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt, so wie der Bräutigam im Gleichnis, dass wir vor ihm stehen. Und dann ist die Frage, sind wir bereit für diese Begegnung? Nun sagen wir vielleicht, das ist doch noch ewig lange hin, das hat jetzt schon 2000 Jahre gedauert, er ist immer noch nicht gekommen, das erlebe ich sowieso nicht mehr. Das mag sein, aber jeder von uns erlebt seinen jüngsten Tag, den Tag, an dem er gehen muss, wo er sterben muss und wo er dann vor diesem Jesus Christus steht. Und darum möchte ich heute gerne die Predigt überschreiben. Kein leichtes Thema. Wie kann ich vorbereitet sterben? Denn sterben müssen wir alle. Wer weiß, welche Namen im nächsten Jahr hier verlesen werden. Vielleicht ist jemand von uns dabei. Sterben ist ein wichtiges Thema, aber es ist heutzutage mit einem Tabu belegt. Wir haben das Sterben ausgelagert. Ins Krankenhaus, ins Pflegeheim, in das Hospiz. Früher war es noch so, da wurde zu Hause gestorben. Und da gehörte das Sterben irgendwie zum Leben dazu. Heute ist das oft anders. Die Bibel macht uns Mut, über das Sterben nachzudenken, auch wenn es kein schönes Thema ist. Im Psalm 90 heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Zu gut Deutsch. Herr, gib uns ein Bewusstsein für unsere Vergänglichkeit, damit wir die richtigen Prioritäten setzen, damit wir klug sind, wie die klugen Jungfern im Gleichnis. Ihr Lieben, wir bereiten uns auf so vieles vor. Bereiten wir uns auch auf das Sterben vor? Jetzt kann man natürlich fragen, geht das überhaupt? Kann man sich auf das Sterben vorbereiten? Man kann ja Sterben nicht üben. Ja, man weiß nicht, wie es wird. Wir kennen die Umstände nicht. Wann wir sterben, wie wir sterben, wie soll man sich darauf vorbereiten? Ja, das stimmt. Sterben ist ganz individuell. Jeder stirbt für sich, hat seinen Weg im Sterben, auch wenn er vielleicht hoffentlich begleitet wird. Und doch, glaube ich, ist Vorbereitung möglich und darüber will ich heute sprechen. Und zwar anhand von zwei Blickrichtungen. Einmal zurück in die Biografie, in die Vergangenheit, dass wir uns mit unserer eigenen Lebensgeschichte auseinandersetzen und dann auch der Blick nach vorne, dass wir fragen, was erwartet mich eigentlich, wenn ich sterbe? Was kann man wirklich dazu sagen, fernab von allen volkstümlichen Vorstellungen? Die erste Blickrichtung, der Blick zurück. Wir alle haben eine Lebensgeschichte, tragen eine Reisetasche. Ich will mal das Bild der Reise gebrauchen, eine Reisetasche mit uns herum und da ist unterschiedliches Gepäck drin. Unterschiedliche Erfahrungen, Gedanken, Erlebnisse, Krisenzeiten, Schönes. Da gibt es leichtes Gepäck, damit will ich mal anfangen. Leichtes Gepäck, das ist das Schöne in unserem Leben und ich mache dir Mut nachzudenken, mal darüber nachzudenken und dich zu erinnern, was gab es in meinem Leben an Schönem? Womit bin ich beschenkt worden? Was wurde mir gegeben? Was hat meinem Leben Schwung verliehen? Oder auch, wo entdecke ich Gott in meiner Biografie? Und das vielleicht nicht nur überlegen, auch aufschreiben und dann Danke dafür sagen, sich zu vergegenwärtigen, was alles Gutes war. Und wisst ihr, wenn wir dankbar werden und dankbar sind und zufrieden sind, dann können wir auch leichter im Frieden gehen. Innerer Frieden ist für ein glückliches und erfülltes Leben wichtig und innerer Frieden ist auch, glaube ich, für das Sterben wichtig. Wer mit im Frieden mit sich selbst lebt, wer im Reinen ist mit sich und seiner Vergangenheit, der kann viel leichter gehen und loslassen. Also, das Schöne und Gute gibt es in unserem Rucksack auf unserer Lebensreise. Aber es gibt auch das andere. Es gibt das schwere Gepäck. Steine, Felsbrocken, die wir mit uns rumtragen. In unserem Leben gibt es eben auch die schweren Erfahrungen. Krisen, Leid, Verlust. Dinge, die uns bis heute belasten. Ja, vielleicht war es eine Prägung aus der Kindheit und du sagst, meine Kindheit war so schwer, das belastet mich bis heute. Oder Verlust. Du hast liebe Menschen verloren. Deine Ehe ist zerbrochen. Deine Familie kaputt gegangen. Du bist lange arbeitslos gewesen, hast Krisen durchgemacht. Oder Krankheit und Schwachheit. Erfahrung von Schädigung. Man hat dir wehgetan. Man hat dich misshandelt, missbraucht, körperlich und seelisch kaputt gemacht. Konflikte. Ihr wisst aus eurem Leben sehr viel besser, was die Steine sind und die großen Felsbrocken, die euren Lebensrucksack beschweren. Und es ist ja so, diese Sachen waren ja nicht einfach nur in der Vergangenheit, sondern die schleppen wir ja mit. Die prägen uns ja heute. Die belasten uns ja oft heute. Wie geht man mit diesen Steinen um, mit diesen Gepäckstücken? Manchmal ist es sinnvoll, sie rauszuholen aus dem Rucksack und sie anzugucken. Das ist nicht immer leicht, das wollen wir nicht so gerne, wenn wir wieder konfrontiert werden damit, aber ich glaube, es ist oft wichtig, dass wir uns diese Steine herausholen, sie anschauen und sie bearbeiten, sie verarbeiten, mit ihnen umgehen. Dazu braucht es Mut, einen geschützten Rahmen. Manchmal ist es so, dass man diese Steine nur alleine angucken kann. Das muss man alleine machen, da kann man keine anderen Menschen bei gebrauchen. Aber manchmal ist es auch so, da braucht man Hilfe. Hilfe von Freunden, von Mitchristen, von einem Seelsorger. Und ich mache euch Mut. Habt keine Angst vor diesen Steinen. Holt sie mal raus, schaut sie an und überlegt, wie ihr damit umgehen wollt. Denn ich glaube, wenn wir mit unserer Vergangenheit ins Reine kommen, auch was diese Dinge betrifft, können wir leichter sterben. Aber in unserem Rucksack befinden sich nicht nur Steine, sondern auch ein Fernglas. Ein Fernglas, damit kann man in die Ferne schauen und kann gucken, was liegt da eigentlich vor mir? Und seit Jahrtausenden fragen sich Menschen aller Religionen, das ist nicht nur eine Sache des Christentums, aller Religionen, was geschieht mit mir, wenn ich sterbe? Was passiert dann eigentlich? Und die Religionen geben da ganz unterschiedliche Antworten drauf, aber alle haben dieses Thema, weil alle Menschen sterben und in allen Religionen kommt die Frage vor, und dann, was passiert dann wirklich? Darauf will ich jetzt eine Antwort geben. Wie ist es im christlichen Glauben? Was lehrt der Glaube im Blick darauf, was auf mich zukommt? Und da will ich euch zuerst mal enttäuschen. Die Bibel gibt uns keine detaillierte Beschreibung über den Himmel oder das ewige Leben. Das ist alles nur sehr dezent angedeutet. Es gibt da Bilder, das goldene Jerusalem und so, aber das, was wir uns vielleicht wünschen, dass etwas ausgemalt wird, das ist nicht der Fall. Das finden wir in der Bibel nicht. Aber in der Bibel finden wir eine Antwort, nämlich nicht, was auf uns zukommt, sondern wer auf uns zukommt. Und das ist das Entscheidende. Nämlich Jesus Christus ist der, der auf uns zukommt. Er ist der, vor dem wir stehen. Und für das Neue Testament ist klar, das ist letztlich die Erfüllung. Das ist das Glück. Keine goldenen Gassen oder kein Schlaraffenland oder sonst was, sondern Jesus Christus zu begegnen, ist dann unsere Erfüllung. Und darum kann Paulus auch schreiben im Philipperbrief, ich freue mich jetzt schon darauf zu sterben, zu gehen. Loslassen zu können, um dann bei Jesus zu sein. Und der Paulus war nicht lebensmüde. Der war nicht so, dass er das Leben, keine Lust mehr aufs Leben hatte. Der hatte Schwung, der wollte was erreichen. Und trotzdem hat er sich auf Jesus gefreut. Und ich glaube, darum geht es. Sich auf Jesus freuen. Und ich habe mich gefragt, freue ich mich eigentlich auf Jesus oder über Jesus? Freue ich mich auf die Begegnung mit ihm? Und dann merke ich manchmal ganz ehrlich, das ist oft nicht so. Ich frage euch mal, wie es euch geht. Ja, in einem Bibelgespräch würde ich jetzt mal eine Gesprächsrunde machen. Freust du dich über Jesus heute? Freust du dich auf Jesus, auf diese Begegnung? Oder eben nicht? Und wie kann das gehen? Wie kann man sich denn freuen? Ich finde das immer so schwierig, wenn Paulus sagt, freut euch, ja? Freut euch im Herrn und so. Wie kann man? Man kann ja Freude nicht befehlen. Man kann ja doch nicht sagen, freu dich jetzt mal, ne? Wie kann Freude wachsen? Und da habe ich mich gefragt, wie ist das denn in unserem menschlichen Miteinander? Auf welche Begegnungen freue ich mich eigentlich? Ich finde, das hat was mit der Beziehung zu tun. Wie ist meine Beziehung zu dem, der kommt? Wir haben neulich, Gott sei Dank, eine neue Spülmaschine bekommen und die Firma hat sich angekündigt, um die Spülmaschine einzubauen. Und das fanden wir natürlich toll und so, ist ja super, neue Spülmaschine, aber Freude kann man das nicht nennen, ne? Wir kannten den Handwerker nicht, wir haben uns zwar ein bisschen auf die Spülmaschine gefreut, aber so eine richtige Freude war das nicht. Wenn aber nächste Woche mein Sohn kommt, der Jakob, da freue ich mich jetzt schon. Da zähle ich die Tage, nur noch 6-mal schlafen, 5-mal schlafen, weil er mein Sohn ist, weil ich ihn lieb habe. Darum freue ich mich über ihn. Und ich glaube, das ist der Schlüssel im Blick auf Jesus. Es kommt darauf an, wie ist meine Beziehung zu diesem Jesus? Habe ich eine? Bin ich eng mit ihm im Gespräch? Bin ich mit ihm auf Tuchfühlung? Und ich glaube, wenn das so ist, dann kann auch Freude auf diesen Tag sein, auch wenn er schwer ist. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz anhand von 3 kurzen Impulsen deutlich machen, warum Jesus der ist, der unser Leben dann vollendet, der unser Leben dann ans Ziel bringt. Ganz kurz noch 3 Impulse. Der erste: Jesus begegnet mir als Anwalt im Gericht. Wir denken nicht gern über Gericht nach, über das jüngste Gericht, dass wir von Gott gerichtet werden, aber wir können diese Tatsache ja nicht einfach verschweigen. Ja? Wir haben sie im Glaubensbekenntnis. Er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und die Bibel sagt es ganz klar, wir haben eine Verantwortung für unser Leben, für unser Denken, für unser Handeln, für unser Reden, für unser Tun. Und Gott wird uns danach fragen, nach unserem Leben. Auch das gibt es in allen Religionen, ja, und in den 3 monotheistischen Religionen, im Islam und im Judentum und im Christentum, in allen 3 Religionen gibt es diese Überzeugung, am Ende steht ein Gericht und da stehen wir und dann ist die Frage, wie sieht es dann aus mit uns? Ich kann nur im Blick auf mein Leben sagen, da wird Gott bei vielen, bei einigem sagen, hey Thorsten, da freue ich mich, wie das gelaufen ist, ja, aber es wird viel geben, wo er sagt, oh, das war echt nicht gut. Da hast du echt auch daneben gelangt. Da bist du schuldig geworden. Und dann zu wissen, ich muss mich nicht selber rechtfertigen, dann anzufangen, ja Gott, aber die Umstände, das kann ich sowieso nicht, sondern dann zu wissen, da ist Jesus Christus, der für mich eintritt, der mein Anwalt ist und der mich vor dem Vater vertritt und der Vater sagt, ja, Thorsten, um Jesu Willen rechtfertige ich dich und spreche dich gerecht. Und das gilt dir genauso. Das ist eine wichtige Erkenntnis, dass wir im Gericht nur mit diesem Jesus Christus auch bestehen können. Der zweite Gedanke, also der erste war als Anwalt, der zweite, Jesus begegnet mir als Innenarchitekt. Spätestens seit der Flüchtlingskrise vor 6 Jahren wissen wir, wie wichtig eine Heimat ist, ein Ort, wo wir zu Hause sind. Fragt euch mal, wo ist eure Heimat? Das Haus, in dem ihr jetzt wohnt? Oder wo ihr aufgewachsen seid, eure Ursprungsfamilie oder die jetzige Familie. Was ist eigentlich Heimat? Und Jesus sagt uns, ich will euch ein Zuhause schaffen. In Johannes 14, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe und will euch eine Wohnung vorbereiten. Das wartet auf uns. Jesus sagt, ich sorge dafür, dass du ein Zuhause hast, dass du eine Heimat hast, dass du ankommen kannst bei Gott, dass du deinen Anker werfen kannst und dann in der Ewigkeit sagen kannst, ich bin endlich da, wo ich hingehöre. Ich finde, das ist eine tolle Vorstellung, dass Jesus schon mal meine Wohnung vorbereitet. Und das dritte ist, Jesus begegnet mir als Heiland. Heiland ist ein Wort für Jesus, das ich so nicht mehr gebrauche. Aber das habe ich früher als Kind noch so gelernt. Wenn meine Mutter abends bei mir am Bett saß und gebetet hat, hat sie immer gesagt, lieber Heiland. Und es ist ja auch so, dass gerade vielleicht viele Ältere noch mit diesem Wort groß geworden sind. Ich gebrauche es nicht mehr, aber ich finde diesen Gedanken ganz wichtig, dass Jesus Heil macht. dass er dann am Ende alles heil macht. Alle Brüche, alle Risse in unserem Leben, alles, was schwach ist und krank und schuldig, dass er das dann heil macht. Ich könnte jetzt noch mehr über Jesus schwärmen, das will ich lassen. Es ging heute um diese Frage nach dem vorbereiteten Sterben. Es ist klar, liebe Freunde, auch für Christen ist Sterben keine leichte Sache. Auch Christen haben Angst vor dem Sterben und das darf auch sein. Wie es sein wird, die Unberechenbarkeit, werde ich allein sterben oder begleitet. Auch Christen dürfen da Angst haben. Aber Christen dürfen sich auch freuen oder vielleicht sogar vor allem freuen. Ich finde, das ist so wie bei einer Geburt. Jesus hat das selber mal gesagt, ne? Diese schwere Zeit des Sterbens hat etwas mit den Wehen zu tun. Bei jeder Geburt gibt es Wehen und Wehen sind keine schöne Angelegenheit. Aber am Ende, wenn das Kind da ist, denkt man nicht mehr so sehr an die Wehen, weil das Kind ist da. Und so ist es vielleicht auch mit unserem Sterben. Ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, euch darauf vorzubereiten. Auf euren persönlichen jüngsten Tag. Das wünsche ich euch von Herzen. Und wenn ich euch dabei helfen kann, will ich es gerne tun. Amen.